Führung ist dafür da, dass wir Verhalten, wir wollen mit Führung das Verhalten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verändern, um Ziele im Unternehmen besser zu erreichen. Wenn man nett sein will, sollte man lieber Eis verkaufen und nicht Führungskraft sein. Ja? Und auch diesen Prozess nochmal durchzugehen, sagen, na klar ist man auch als Führungskraft nett, aber alles, was wir machen, Resilienztraining, wir reden, was weiß ich, über Mindfulness und wie wir über Mindfulness vielleicht eine Offenheit für Themen schaffen oder ein Bewusstsein auch für Verhalten schaffen, das machen wir mit dem Ziel, das Verhalten so zu ändern, um die Ziele besser zu erreichen.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen, versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl und ich freue mich auf meine Gäste. Wie kann man wirklich erkennen, ob ein gewisser Führungsstil erfolgreich ist? Woran scheitern viele Führungskräfte-Coachings und wie findet man einen guten Coach? In einer Zeit, in der es nur so von Leadership-Coaches und gut gemeinten Ratschlägen wimmelt, wollte ich mit einem geschätzten Kollegen, Professor Dr. Stefan Krummacker, das Thema Leadership Practice und Leadership Coaching von verschiedenen Seiten beleuchten. Als Deputy Vice Principal und Professor für Leadership Practice an der Queen Mary University of London sowie als Gastprofessor an der Universität St. Gallen vermittelt er nicht nur das Thema seinen Studentinnen und Studenten, sondern hilft Führungskräften auf der ganzen Welt, ihren eigenen Führungsstil zu finden und es mit ihren Teams klicken zu lassen. Außerdem diskutieren wir darüber, wann es Sinn macht, Themen wie Mindfulness oder Resilienz in die Führungskräfteentwicklung zu integrieren und wann es nur der eigenen Vermarktungsstrategie als Coach dient. Ich wünsche euch viel Inspiration beim Zuhören und freue mich sehr auf das Gespräch. Lieber Stefan, ich freue mich, dass du mein heutiger Gast bei Make It Click, der Podcast bist, die 11. Folge.
Liebe Jenny, vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, heute bei dir zu sein. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Wo treffe ich dich gerade an?
Heute zu Hause und freue mich auf deine Fragen.
Du bist Deputy Vice Principal of Education bei der Queen Mary University of London, einer der ältesten Universitäten, einige Nobelpreisträgerinnen oder Träger hervorgebracht. Du bist Gastprofessor für Leadership Practice auch an der Universität St. Gallen hier in der Schweiz. Und bevor wir dieses Thema aufgreifen, würde ich gerne, weil es brennt mir auf der Zunge und ich habe dich nie gefragt, als wir uns an der Uni St. Gallen kennenlernen durften oder konnten. Sag mal, Krummacker, sagen die Engländer dann zu dir Crewmaker?
Crew.
Crewmaker.
Crewmaker.
Und hat das damit zu tun, weil ich bin ja ein Wortfetischistin, Wortfetischistin, hat es damit was zu tun, dass deine Familie vielleicht irgendwann mal mit Eisen oder Dingen zu tun hatte, um etwas krumm zu machen?
Das ist eine Interpretation. Bevor ich geheiratet habe, hat sich meine Frau lange damit beschäftigt, ob sie meinen Nachnamen übernehmen soll. Und da haben wir damals einen Namensforscher, den es immer noch gibt. Ich glaube, der heißt Professor Udolf. War, glaube ich, damals in Dresden und da gab es so einen Artikel auf Spiegel. Und es hieß sozusagen, haben Sie eine Frage zu Ihrem Namen, dann kontaktieren Sie doch bitte Professor Udolf. Und den habe ich dann auch kontaktiert und der hat mir geholfen, die Herkunft meines Namens zu bestimmen. Und eine Interpretation ist, es könnte von einem sogenannten Flurnamen kommen. Also meine Vorväter und Mütter könnten an einer wirklich schiefen Ackerkante gelebt haben. Und daher Krummacker.
Das C ist, Acker.
Das C ging irgendwann verloren. Also eine Geschichte ist auch, dass mein Opa und mein Uropa zwei verschiedene Namensschilder an der Tür hatten. Eins mit C und eins mit K. Die konnten sich wohl nicht entscheiden, was sie von beiden gerne nutzen wollten. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, den ich kenne. Mehr weiß ich nicht. Aber die Engländer sagen Crewmaker, Crewmarker, was immer gerade einfällt.
Ja, das ist gut. Jetzt hast du meine Neugier schon mal am Anfang befriedigt. Einer der Gründe, warum ich sehr erfreut bin, dass du gesagt hast, ja klar, ich komme zum Podcast, ist, weil wir haben Ende Januar und wenn ich so auf Social Media gucke, auf LinkedIn, Instagram, ich habe das in einem anderen Zusammenhang schon mal erwähnt mit einem anderen Gast, dann hat man das Gefühl, man kann sich von der Flut vor Leadership, Self-Help, Resilience, Advice gar nicht mehr retten. Und jeder, der das letzte Jahr quasi gekündigt wurde oder Probleme mit seinem Chef oder der Chefin hatte,
Hat dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und ist jetzt auf einmal Leadership-Coach. Und dann repräsentieren die sich meistens, also jetzt meine Kolleginnen und Kollegen, ohne denen zu nahe zu treten, aber viele dann machen das dann auf einer Gartenbank, gibt's dann die Bilder mit dem, wo sie dann in die Weite gucken und darunter steht dann Be a Mindful Leader oder 10 Steps For.
Genau.
Und dann in der heutigen Zeit weiß man ja noch gar nicht, ob das alles immer mit KI, AI geschrieben wurde. Und deswegen wollte ich quasi das Jahr beginnen, unter anderem mit jemandem, der das wirklich studiert hat.
Dankeschön.
Und nicht nur Studenten berät und Studenten unterrichtet da drin, sondern auch mit Führungskräften auf der ganzen Welt arbeitet eben an Leadership Practice, also der Practical, der praktische Teil. Wie bist du dahin gekommen und was sagst du zu den Auswüchsen, die wir so täglich sehen in der Welt der Leadership-Beratung?
Ist es mir auch aufgefallen. Vor allem gibt es viele Poster im Moment, wo immer unten der Name draufsteht.
Poster.
Und so Poster, die nochmal zusammenfassen, wie man wirklich gutes Feedback gibt und wie man richtig mindful ist. Oder also das ist
diese Billboards
dann so ähnlich. Follow me at oder schick mir eine E-Mail, dann kriegst du dieses Poster auch als PDF und so sammelt man natürlich noch ein bisschen die Follower, also ein bisschen halt das, LinkedIn ist das TikTok für das professionelle Business. Einfach ignorieren oder schmunzeln drüber. Was mir auch aufgefallen ist, ich nenne es mal so Protzer-Videos. Ist das dir auch aufgefallen? So ganz oft mal, warum ich nur noch mit Privatjet fliege. Also ganz schlimm. Aber das Schlimmste ist, wie man da raufspringt. Ja, wie viele Likes oder Dislikes gibt's ja nicht, die Dinge haben. Und wie viele Kommentare, arrogant, Schimpfworte und was dann alles kommt.
Ja, ja. Ja.
Gerade in der heutigen Zeit, denkt man an Umwelt. Aber es gibt immer mehr dazu. Und warum ich als Chef der durchgreifen muss. Ne, ganz, ganz schlimm. Also schmunzeln, das so wegwischen und wegklicken, kann ich dazu nur sagen. Und natürlich, kann man jetzt sagen, gute Führung, effiziente Führung, sinnvolle Führung oder Führungshinweise sollten natürlich immer evidenzbasiert sein. Und da sind wir wieder bei der Wissenschaft. Was wir empfehlen, was wir vorschlagen, mit dem wir arbeiten, das ist halt über oftmals Jahrzehnte erforscht worden in unterschiedlichen Studien, unterschiedlichen Industrien, mit vielen Führungskräften von vielen, vielen Ebenen und damit auch solide. Und nicht so, ich habe mal geguckt. Natürlich, und wir wissen das aus der Forschung, wenn wir unsere Führung entwickeln, ist 70% ungefähr Reflexion, 20% Beobachtung und 10% kommt von so formalen Trainings. Natürlich hilft es, wenn man auf LinkedIn mal so eine Sache liest, drüber nachzudenken. Wenn es wirklich, vielleicht ist es nochmal so, was ich bei Feedback erlebt habe. Ja, aber ich würde das niemals als Weisheit nehmen und sagen, jetzt nehme ich aber das, was die Person gesagt hat und setze es morgen ganz genauso um. Also Reflexion ist ein großer Anteil von dem, was halt unsere Führung ausmacht.
Ich finde auch immer in der heutigen Zeit, du weißt nicht, sind diese Dinge, also jetzt kann ja jeder irgendwelche, die eben five most used oder most successful leadership advice Pinpoints, Bullet Points schreiben, weil dazu brauche ich einfach nur noch ChatGPT. Und der saugt mir das ganze Wissen raus und ich weiß gar nicht, hat die Person dann wirklich Know-how. Ist auch sehr viel Selbstdarstellung und anders als bei mir jetzt in meiner Arbeit im Sales, wo es in der Schweiz, würde ich sagen, eine Handvoll gibt von wirklich bekannten, guten Sales-Trainern. Ich habe Glück, kaum Frauen im Verkauf noch, was eben ganz klar auch KPI, beziehungsweise am Ende weißt du, was du in der Tasche hast oder in der Firma oder nicht, wenn es funktioniert oder in der Verhandlung, ob du die Verhandlung gewonnen hast. Leadership ist ja, es ist so schwierig, weil es ist ja fast nicht sofort greifbar. Also jeder kann irgendwas dazu sagen und jeder hat eine Meinung und jeder hatte mal einen schlechten Boss oder nicht.
Genau, es ist kein Hexenwerk, es ist kein Rocket Science, es ist und viele Dinge. Und deswegen hören wir auch ganz oft von L&D, Learning Development Managern und anderen, Mensch, kommt doch mal mit was Neuem an. Ne? Ihr habt das gleiche Thema jetzt schon seit 10, 20 Jahren in der Tasche. Aber viele dieser Themen, die funktionieren. Und die Kunst ist es eher, diese Themen neu zu akzentuieren und die auf die jetzige Situation anzuwenden, Fragen richtig zu stellen, Fragen anders zu stellen. Und das auch immer wieder zu trainieren. Ich war neulich beim Unternehmen und da wurde der CEO gefragt, das war so ein Führungskräfteentwicklungsprogramm und da waren so viele Junior-Führungskräfte dabei, was denn eigentlich Erfolg ausmacht. Und er hat gesagt, es ist ganz einfach trainieren, 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 dass wir uns Pässe zuspielen können, ja, manchmal blind, dass wir wissen, wie Dinge funktionieren. Und das ist ähnlich wie mit den Führungskonzepten, diese, wie die funktionieren, wissen wir, ja. Die Frage ist, es in die Anwendung zu bringen, in die Reflexion zu bringen, auf Themen neu zu gucken, anders zu gucken, mit anderen zu diskutieren und zu sagen, was heißt es jetzt eigentlich, andere zu entwickeln in der heutigen Zeit? Was heißt es eigentlich, loszulassen, ein gutes Vorbild zu sein? Wir wissen, das ist kein Hexenwerk, ja, ein gutes Vorbild zu sein, aber was heißt es eigentlich? Was gibt man eigentlich für Signale ab und wie wirken diese zum Beispiel? Das nochmal zu erfahren und zu reflektieren, wiederum.
Und es ist ja auch nicht, was heißt das nur generell, oder was heißt das, ist generell so als Basis, aber dann, genau, wie wende ich das? Und da scheitern dann auch, muss ich sagen, Gott sei Dank, die nicht so guten oder neuen Coaches, die gerade mal eben in der Schweiz sagt man Kürsli gemacht haben daran, weil die Frage ist immer, wie mache ich diese Inhalte oder wie passe ich diese Inhalte auf das individuelle Environment, die Umgebung, die kulturelle Umgebung, genau, einer Firma an, oder? Also man muss, genau, es ja immer individualisieren.
Genau, und es gibt keine Rezeptbücher. Das Akzentuieren, das Kontextualisieren und genau zu zeigen, was ist deine Situation, was heißt es für deine Situation, wie kannst du mit dem Thema Erfolg haben, zum Beispiel mit dem Thema Umsetzung von Strategie über eine mitreißendes Narrativ, eine mitreißende Story. Wie kannst du eigentlich hier in der Situation ein gutes Vorbild sein, obwohl du das Gefühl hast, noch nicht ganz mit dem Thema zu stehen persönlich zum Beispiel. Und damit gibt es ein Rahmenwerk von dem, so ein Framework, was erfolgreich ist, aber das ist wie, benutzt dieses Beispiel so gerne, wie ins Fitnessstudio, da kommst du auch rein, siehst alle tollen Geräte. Ja, da sind sie halt da. Und wir wissen jetzt, die erfolgreich sind, dass sie Muskeln aufbauen. Und da stehen die auch schon seit 40 Jahren in der gleichen Art und Weise. Aber wie man es anwendet für meine Situation und für mein Alter und für meinen Muskel, auch was ich da immer machen will mit meiner Fitness, dafür brauche ich halt einen individuellen Plan, Unterstützung, vielleicht auch einen Coach, und auch immer wieder üben, üben, üben.
Wie kann man, und verzeih meine vielleicht naiv oder ignorant klingende Frage, aber wie, ein Medikament kann ich testen.
Ja.
Eine Sales-Strategie sehe ich eben am Ende, auch wissenschaftlich kann ich sagen, okay, das funktioniert, das nicht. Und am Ende sehe ich, hat es einen Mehrwert in Form von finanziellen oder was auch immer gebracht. Wie testet man wissenschaftlich Leadership, Führungsfähigkeiten, Führungsmethodiken, ob sie wirklich wissenschaftlich dann, dass man sagen kann, ja, das funktioniert?
Gut, wir übersetzen diese Konzepte ganz oft in wissenschaftliche Methoden, ganz oft Fragebögen. Nehmen wir die transformationale Führung, die inspirierende Führung, die es seit den 70er Jahren letztendlich gibt. Und die hilft uns halt zu verstehen, wie gewisse Verhaltensweisen, die wir identifiziert haben, die diese Führung ausmachen, ausgeprägt sind. So, wir können also sehen, wie nehmen zum Beispiel die Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiter die Führung der Führungskraft wahr. Wir können aber auch feststellen, wie Führungskräfte das selber einschätzen und so weiter. Und nehmen dadurch erstmal natürlich so statistische Einschätzungen oder Messungen vor, ja, und sagen, okay, es sieht aus, als ob. Aber natürlich sehen wir das am meisten, wenn wir halt draußen sind, ja, wenn wir draußen sind, bei Führungskräften draußen oder bei den Führungskräften sind, mit denen arbeiten. Wir sehen, was funktionieren könnte, ja, und was nicht funktioniert. Und dann sind wir auch wieder bei den 70%, die wir halt im Führungsalltag in der Reflexion beobachten müssen, indem wir halt, ne, mit Menschen agieren, indem wir halt auf Signale achten, indem wir halt Feedback bekommen und zu sehen, das habe ich ausprobiert, das war jetzt wohl doch nicht ganz so, wie ich das gehofft habe, wie ich es gehört habe, wie mir es mal einer erzählt hat. Aber jetzt kommt der wichtige Punkt, sind wir wieder im Fitnessstudio, um nicht aufzugeben und sagen, na, die Maschine ist nichts für mich, muss ich halt weiter dranbleiben, ausprobieren, vielleicht setze ich ein Gewicht niedriger, vielleicht muss ich eine Wiederholung mehr machen, vielleicht sitze ich auch nicht gerade, jetzt als Beispiel nur, ja, und muss da einfach an mir arbeiten, ne, und das noch weiter nuancieren. Und ich glaube, das ist dieses ewige, nicht ewige, das dauernde Beobachten, Reflektieren mit sich selber, kritisch ist vielleicht zu kritisch, aber halt sich selber zu beobachten, wie man in Situationen mit anderen umgeht und wie andere reagieren, was einem hilft, das zu verändern. Wenn man das Gefühl hat, man kommt dann irgendwie nicht weiter, dann braucht man halt einen Coach oder ein Training, neue Inspiration.
Wie weit, sagst du, nimmt Leuten wie uns, die in der Trainings-, Coachings-, Beratungs-, unter anderem jetzt bei dir in der Uni ist noch was anderes, aber wie weit läuft uns KI, glaubst du, dann den Rang ab, dass eine Führungskraft sagen kann, überhaupt kein Problem, dann nehme ich mir einfach ein KI, die dann mich coacht und I share with her oder mit ihm meine Probleme.
Also KI macht viel bunter. Ich bin ein großer Fan von KI, weil KI gibt mir halt wiederum eine Möglichkeit zu reflektieren. Ich kann mir zum Beispiel ganz schnell mal ein paar Informationen holen, die mir vielleicht helfen, über was nachzudenken. Also deswegen, ich mag diesen Ausdruck von Microsoft Co-Pilot. Ja? Also es ist ein Co-Pilot. Wir wissen ja, in einem Cockpit sitzt ja der Pilot links oder die Pilotin links, die Co-Pilot und der Co-Pilot rechts und kann mir ein paar Informationen geben für die Route, ja, für die Flugroute, Wetter, was auch immer. Also eine KI kann mir helfen, ein paar Dinge zu sehen, die ich vielleicht vorher nicht ganz gesehen habe. Ein Recherchetool, ein Drafting-Tool und mehr wird's ja auch wirklich ein Co-Pilot, mit dem man eine Art Konversation haben kann. Ne, und wie ist das denn jetzt in Krisensituationen? Guck nochmal nach bei Krisensituationen. Wie ist denn das jetzt zum Beispiel, wenn ich schwierige Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, da kommen ein paar, es kommen aber einfach Ideen, die man sich sonst vielleicht aus Büchern geholt hätte oder aus, wie auch immer, LinkedIn-Post. Es ist ein super Recherchetool und es ist ein Co-Pilot in dem Sinne.
Es hat eine MIT-Professorin was geschrieben auf LinkedIn. Das habe ich auch schon mal erwähnt und fand das wirklich gruselig, die Vorstellung, aber auch irgendwo faszinierend, wie so ein Unfall, wo man vorbeifährt und denkt, oh Gott, man muss da nochmal hingucken. Die sagte, am Morgen, bevor sie zu ihren Studenten geht, redet sie mit ihrer personalisierten Coachin, die hat sie sich also, aber virtuell, und die hat sie sich auch designen lassen, auch die Stimme hat sie so gemacht, logischerweise MIT, also technikaffin, die Stimme so hingekriegt und so, und dann hat sie zu ihr gesagt, sie möchte gerne an dem Tag Reflexionen oder gecoacht werden nach Freud und am nächsten Tag vielleicht in der verhaltenstherapeutischen Welt. Und dann denke ich immer, okay, ja, wie du richtig sagst, Co-Pilot, man kann sich Ideen holen, aber dieses Reflektieren, ich denke immer, solange wir Menschen mit Menschen reden und nicht Menschen nur noch mit Maschinen. Genau. Also ich möchte wissen von einem Menschen, wie der Kaffee schmeckt und nicht von einer Maschine, die mir 100 verschiedene Geschmacksideen wiederkauen kann.
Genau, aber ich denke, Maschine könnte mir aber helfen, zum Beispiel zu sagen, dass Hochland-Kaffee-Gewächse aus Afrika in der Regel eine höhere Sauernote haben als, ne? Das ist ja schon mal interessant, dann würde ich vielleicht auch anders gucken in meiner Kaufentscheidung, ja. Aber es ist halt wirklich, man sammelt Informationen, man lässt sie sich auch strukturieren, vielleicht ein Muster finden und so weiter, aber letztendlich gut, ein Co-Pilot fliegt auch manchmal. Und aber auch das ist ja okay. Und ich habe darüber nachgedacht, in der Vorbereitung zu diesem Podcast, wenn ich dieses Beispiel nehme, hilft uns ja AI auch ganz viel bei Routineaufgaben. Und es ist ja dann letztendlich auch genau so, dass wir den Co-Piloten, die Co-Pilotin dann vielleicht bei Routine flügen, bestes Wetter und alles ist gut, ein Stück weit fliegen lassen. Und dann können die halt für uns budgetieren, jetzt gehen wir wieder ins Management, ja. Dann lassen wir die AI halt einen Budgetentwurf machen und vielleicht so mal eine Timeline entwickeln. Wir gucken in meine Projekt-Deliverables, ob die auch alle irgendwie konsistent sind und wie auch immer und nicht überlappen. Das muss ich gar nicht machen. Ich gucke mir das am Ende an und sage, passt das? Aber ich glaube, ganz viele von dieser händischen Aufgabe, die uns auch jeden Tag nicht genug Zeit für Leadership oder für Führung lässt, wird mehr oder weniger auch von AI gut erledigt werden. Und da bin ich auch ganz zuversichtlich eigentlich.
Wie gehen deine Studentinnen und Studenten damit um? Also mit diesem Co-Pilot? Wie erlebst du das in England?
Sehr positiv. Ich bringe das also in meine Vorlesung rein. Viele Universitäten, meine gehört zur Russell Group, 24 forschungsstärkste Universitäten in England. Wir haben AI Declaration unterschrieben, dass wir es also nicht verbannen, dass wir AI also einbinden in unsere Education, aber auch in die Assessments. Und natürlich wird das benutzt. Ich nutze das auch und ich sage auch meinen Studenten zur Vorbereitung für die Klausur. Und meine Klausur ist für das eine Modul, was ich unterrichte, ist eine Case Study, eine Fallstudie von Lufthansa über 10 Jahre Change. Ja, wenn ihr euch sozusagen dann beschäftigen wollt, ein besseres Verständnis, wo Lufthansa herkommt, wo die sind, dann nutzt AI als Recherchetool. Natürlich dann nicht für die Beantwortung der Frage, die ich auch so gestellt habe, dass es zumindest AI schwerfallen würde, diese Frage zu beantworten, weil es ganz oft Reflexionen sind, wo ich dann meine Studenten auch frage, meine Studentin, stell dir vor, du bist CEO an dem Punkt. Wie würdest du entscheiden? Natürlich könnte es jetzt ChatGPT kommen mit so einer 5-Regel-Vorschlag, wie wir es eben besprochen haben. Aber es wäre dann halt nicht so verknüpft und wahrscheinlich von einer persönlichen Reflexionsbasis, die wir im Moment noch nicht haben von AI, wie ich es erwarte. Und deswegen AI zu verbannen ist komplett falsch. Und ein paar Kollegen haben es am Anfang versucht. Auch aus dem Grunde, dass wenn man auf diese, was sind die 10 wichtigsten Punkte, die Unternehmen erwarten oder suchen, wenn sie Talente einstellen. Wir nennen das AI Literacy, also dieses AI, wie kann man es übersetzen? AI Kompass, AI Fähigkeiten, AI Verständnis vielleicht.
Damit umzugehen, auch die richtigen Fragen zu stellen.
Mhm. Genau. Und interessant, da gab es vor ein paar Monaten einen Artikel hier im Guardian, gerade in der Finanzindustrie. Viele City-Jobs, die wir haben, da ist AI in den ersten vier Stufen der Bewerbung der Mechanismus, der da funktioniert, vor allem zum Beispiel durch die Anschreiben durchzugucken, durch die CVs durchzugucken. Dieses erste Filtern wird oftmals von AI übernommen. Im nächsten Schritt werden oftmals die ersten Interviews oder man muss Fragen vielleicht aufnehmen, kurzes Video und das dann einsenden, auch von AI interpretiert, bevor dann erst bei Stufe 4 der Mensch zu sehen ist. Das kann man aber sagen, ist gut oder schlecht.
Damit habe ich jetzt mein Problem. Weil zum Beispiel, wenn ich meine Vita angucke, die davon geprägt ist, dass sie sehr viele Abzweigungen genommen hat und nicht den klassischen Education-Weg erst gefolgt ist. Ich habe nicht einfach meine 12, 13 Jahre gemacht bis zum Abitur und bin dann auf die Uni und habe dann irgendwo, also diese Gradlinigkeit und ein Unternehmen, was meine Vita vor ein paar Jahren oder jetzt mittlerweile auch schon vor 15 Jahren gesehen hat, würde wahrscheinlich heute nicht sagen, was will die jetzt da, die Kreindl? Warum stellen wir die ein? Und man hat mich eingestellt, weil man mich gesehen hat, wie ich arbeitete damals. Und man hat mich eingestellt für meine Erfahrung und die Diversifikation, so, die ich mitbringe. Und da tue ich mir schwer, weil ich glaube, dass AI natürlich eine Standardisierung auf der einen Seite ermöglicht und auf der anderen Seite aber auch uns aufzwingt. Und ich glaube, wahrscheinlich fallen dann kreative Leute, die andere Aspekte reinbringen könnten, wahrscheinlich durchs Raster, oder? Oder wie ist das bei euch?
Ich gebe dir recht. Und es passiert eh. Das ist wenn du halt jemanden einstellst, zumindest ist es in England sehr stark der Fall, dann haben wir halt diese Job Descriptions und natürlich muss man erstmal gucken, ob die Person, die sich bewirbt, diese Punkte dann auch trifft, die in der Job Description. Es ist ja alles fair, transparent. Wir wollen halt allen eine Chance geben. Deswegen haben wir halt dieses Kriterienmapping, was wir machen. Und das kann natürlich ein AI auch machen. Das ist wie das Durchgucken der Mappen. Und die Frage ist natürlich, hat man da eine Chance, wenn jetzt ein CV ganz anders ist wie deiner, im händischen Durchgucken, Moment mal, die sieht aber ganz anders aus. Die will ich jetzt mal gerade haben. Ne? Oder kommt das Andersartige oder man kommt von einer anderen Art und Weise vielleicht erst durch, dann wenn man die Chance hat, man muss erst ein bisschen mitspielen, ne?
Ja.
Und dann kann man zeigen, dass man an dieses Thema anders rangeht, dass man ganz andere Fähigkeiten, Perspektiven mitbringt. Und es passiert, wir können es ja nicht ignorieren und können sagen, Leute, nehmen es nicht, Unternehmen setzen es ein. Und deswegen müssen wir den Studierenden halt erklären, wie diese Systeme funktionieren und wie man auch geschickt damit umgehen kann. Wie kann man eigentlich, was muss man eigentlich dann zum Beispiel in Bewerbungen reinschreiben? Wie muss ich dann halt mich präsentieren in meinem Coverletter? Was muss im CV auf jeden Fall sein, damit wir an dem AI-Türsteher,
an dem Bouncer,
den Bouncer vorbeikommen und sagen, oh, kommst hier rein. Schön, dass du da bist. Also das ist, viele vergleichen es mit dem Taschenrechner, das ist vielleicht ein bisschen zu einfach, aber der ging ja auch nicht weg, als der auf einmal erfunden wurde. Also Menschen können nicht mehr rechnen in der Zukunft. Ja, vielleicht ist es in Teilen so. Ich nehme auch den Taschenrechner hier hinter.
Stefan, wenn man dir zuhört, ich wünschte, wir hätten das jetzt als in Form von einem Videopodcast gemacht, weil dein Enthusiasmus, wenn du redest und deine animierte Gestik und Mimik ist wirklich, ich wünschte, die Zuhörerinnen und Zuhörer könnten das sehen. Wie war dein Werdegang und wie bist du überhaupt dahin gekommen, dass du A, jetzt in England, wie gesagt, Professor für Leadership Practice geworden bist und diese Themen für dich entdeckt hast? Oder wie wurde das zu deiner Berufung?
Der ist ganz ungewöhnlich. Überhaupt nicht akademisch linear. Also da haben wir was gemeinsam.
Liebe Wärst du Jenny. Auch durchgefallen durchs Raster?
Ich wäre sofort durchgefallen. Ich weiß nicht, wie oft mir, damals hieß der nicht Kollegen, weil in Deutschland nennt man sich ja nur Kollege, wenn man auch Professor ist. Wie oft mir Professoren in Deutschland gesagt haben, na Herr Krummacker, das wird wohl garantiert nichts mit der akademischen Karriere. Okay, da können wir nochmal später drüber reden. Aber komme aus einem Hintergrund, erst in der Familie, der zur Universität gegangen ist. Darauf kam ich auch nie. Klassisch Schule, während der Pubertät auch nicht so gelernt und gearbeitet, wie man das normalerweise macht. Klasse wiederholt, irgendwann spät Abi gemacht. Man wusste nicht, was ich machen sollte und dachte so, ach, wie gerne ich doch reise. Wäre doch mal Reiseverkehrskaufmann. Hab mich beworben, hab einen Job bekommen. Und habe dann auch insgesamt 11,5 Jahre in einem Reisebüro gearbeitet und habe Flugtickets verkauft um die Welt rum. Vor AI und vor Internet, fast noch vor Internet. Und habe aber irgendwann in der Mitte gemerkt, boah, das ist schon ganz schön langweilig auf die Dauer. Und habe dann mittendrin angefangen zu studieren und auch weiterhin da gearbeitet, um das Studium zu finanzieren. Und dann irgendwann hatte ich ein Gespräch gehabt mit einem meiner Professoren oder wissenschaftlichen Mitarbeitern. Und die sagen, was kommt jetzt bei dir? Und da, ja, auf Reisebüro habe ich keinen Bock mehr. Ich hätte eigentlich Bock, an der Uni zu arbeiten, Lehre zu machen und ich hätte auch gern einen Doktor. Und dann hieß es so, ja, hier wird eine Stelle frei, demnächst bewirb dich mal. Das war so Anfang 2000, das ist 25 Jahre her. Und der Rest ist Geschichte. Dann habe ich dann angefangen, meine Doktorarbeit anzufangen. Also erstmals wissenschaftlicher Mitarbeiter angefangen, dann promoviert, dann fing auch meine Beziehung zu St. Gallen an. Als ich fertig war, habe ich noch Postdoc gemacht in Deutschland. Hannover, habe ich noch gar nicht gesagt, Uni Hannover. Und habe mich dann entschieden, nach England zu gehen. Aus dem Grunde, weil meine Frau ist auch Professorin, hat damals auch promoviert. Wir waren an derselben Universität. In Deutschland gibt es Hausberufungsverbote. Und wir wussten, wir werden beide nicht in Hannover bleiben können. Einer wird nach X, einer nach Y. Und dann haben wir nach neuen Wegen gesucht. Und ich habe mich einfach überall beworben, weil ich so interessiert war. Kam das Angebot aus England. Mit dem Angebot auch, da gibt es auch einen Job für deine Frau. Nicht nur so, da gibt es auch einen Job für deine Frau, sondern die haben gerade 19 Stellen aufgebaut und haben gesagt, Mensch, in dem Feld, in dem sie arbeitet, hätten wir was Spannendes, will sie sich auch bewerben.
Hat für dich dieser wirklich starke Fokus in deiner Arbeit auf die Leadership, also auf die Führungspraxis, auf die Anwendbarkeit, auch damit was zu tun, dass du 11 Jahre in einem ganz anderen Beruf warst, eben nicht rein akademisch, ich teache und sage anderen Leuten, wie es geht, habe es aber selber nie ausprobiert?
Genau. Ich habe also immer wieder, ich hatte damals auch eine ganz leichte Führungsverantwortung, war mal stellvertretender Büroleiter, hieß es, glaube ich. Aber immer wieder während des Studiums, alles, was ich gehört habe, war, okay, das kenne ich irgendwo her, wie passt denn das zusammen? Ah ja, wir hatten eine ähnliche, was heißt denn das jetzt bei Steuern oder bei auch bei Buchführung? Ah ja, das verstehe ich jetzt auch. Ne? Und es hat mir sehr geholfen, auch meine akademische Philosophie aufzubauen. Die war halt immer, und die Frage ist, wo fängt man an? Immer diese doppelte Schleife von der Forschung in die Praxis, von der Praxis in die Forschung. Also wir nennen das im Englischen sehr gerne, also dieses Rigor and Relevance zusammenbringen. Und auch mit der und die Business Management, Betriebswirtschaftslehre, wie man das auch immer nennen möchte, ist ja bestenfalls eine angewandte Wissenschaft. Und eigentlich leihen wir uns ja auch alles aus anderen Wissenschaften, aus Psychologie und Soziologie und so weiter. Und deswegen, das hat mal ein Kollege gesagt von der London Business School, ja, wenn man Gorilla-Forscher ist, dann muss man auch mal auf den Gorillaberg gehen und in den Dschungel und muss mal sich die Biester angucken. Nun sind natürlich die Führungskräfte keine Biester. Aber genauso ist es. Also wenn ich wirklich was zum Thema Business and Management machen möchte, dann muss ich da auch hingehen, wo es passiert. Und nicht so ein Armchair-Science machen, also mich in meinen Sessel setzen und sagen, so, also gucke ich mal hier so ein statistisches Modell oder die Theorie sagt, das wäre so, sollte so mal sein. Ja. Philosophie ist so ein bisschen so, aber garantiert nicht Business und Management. Aber ich habe da auch in der deutschen klassischen BWL früh gegen große Mauern geschlagen. Wiederum die damals Professoren, ich war noch kein Professor, mir gesagt haben, ja, guck mal, ne? Es ist auch schon gut, dass es eine wissenschaftliche Sprache gibt und wissenschaftliches Wissen gibt, die muss nicht immer relevant sein für die Praxis. Ich habe nie zugestimmt. Am Anfang wollte ich noch missionieren und habe ich irgendwann aufgegeben, was soll ich da auch missionieren? Genau, also ich habe immer wieder versucht, wirklich aus der Praxis Inspiration zu finden für meine Arbeit und das, was wir erforscht haben, was wir wissen, was ich vorhin meinte, das Evidenzbasierte, in die Praxis zu bringen und zu zeigen, Leute, wir haben ja echt coole Sachen, von denen wissen wir, dass die funktionieren. Lass mal ausprobieren für deine Situation, lass mal gucken, ein bisschen trainieren, ob es passt oder ob wir vielleicht was anderes noch mal rausholen sollten aus der Werkzeugkiste. Und so kriegt man auch immer wieder neue Inspirationen für die Forschung natürlich, ne? Also diese doppelte Schleife letztendlich.
Ich finde das sehr schön, weil das ist mir auch sehr nah. Es ist gut zu wissen, eben evidenzbasiert, und dann möchte ich aber wissen, wie es funktioniert und wie das Individuum es umsetzt. Und wenn ich, sei es Verhandlungen, Price Negotiation, Akquisition, Sales, aber auch Leadership, wenn ich mit Leuten arbeite, stelle ich mich nie vorne hin und sage, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das könntest wahrscheinlich eher du, weil ich habe keinen Professortitel oder einen Doktortitel.
Das nicht. Ich meine, das macht dich ja auch nicht authentisch. Genau.
Nee,
ja.
Sondern man muss sagen, ich kann euch Ideen geben, Inspiration sagen, genau, was wir wissen, aber ihr müsst es anwenden und ihr seid die Expertinnen dann in eurer Welt, für euch, mit euren Kunden oder mit euren Teams.
Absolut, absolut.
Was du sagst, erinnert mich an einen Podcast, den ich neulich gehört habe, mit einem deutschen Schauspieler, der gesagt hat zu dem Podcast-Host oder Moderator, der ihn was über Politik, glaube ich, fragte, und hat gesagt, also ich finde Schauspieler und Schauspielerinnen und Künstler, die sich auf einmal zu allem äußern, aber keine Ahnung haben von dem, dann irgendwie sehr unseriös, und deswegen mache ich das nicht. Ich kann meine persönliche Meinung geben, aber grundsätzlich möchte ich eigentlich nicht über Politik reden, genau, weil das machen schon zu viele, die keine Ahnung haben, um ihr Gesicht in die nächste Kamera zu halten. Und das erinnert mich an das, was du gerade gesagt hast. Dieses, wenn du nur den wissenschaftlichen Aspekt oder nur durch dritte Hand es siehst, wird es schwierig, dich dann da adäquat zu auch mit einer Meinung zu äußern, die andere, genau, wahrscheinlich auch für bare Münze nehmen. Gerade wenn sie deinen Titel sehen oder wenn sie sagen, hey, genau, das ist ja studiert.
Und mir war es auch ganz wichtig, als ich dann die Berufung bekommen habe, die interne, bei uns ist eine interne Beförderung, auf die Professur. Man kann dann sich aussuchen, wie beim Papst so ein bisschen, ne, wie man heißen möchte.
Ah, wie wenn man
also nur vom Titel her, jetzt nicht vom, ich hätte vielleicht auch nochmal einen römischen Namen aussuche, aber ich habe gesagt, ich möchte gerne Professor for Leadership Practice, und ich wollte dieses Practice wirklich drin haben. Das wird manchmal so ein bisschen so angelächelt, immer noch von manchen Traditionalisten, die sagen, oh, das mit der Praxis ist aber ein bisschen zu nicht wissenschaftlich, nicht zu akademisch, sollte man zumindest nicht im Titel tragen. Und oftmals haben das auch hier welche, die Praktiker sind, dann in die Uni geholt werden für so einen Lehrauftrag, dann kriegen die mal immer einen Titel, dann steht aber Practice drin. Ich sage, das ist mir scheißegal. Ja, ich möchte gerne, das ist sozusagen meine Identität, die soll in meinem Titel sich auch widerspiegeln. Und so ist es halt Leadership Practice in meiner Professur.
Die nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe und unbedingt wissen wollte, aber jetzt, wenn ich dich so erlebe in diesem Podcast, weiß ich gar nicht, man kann sich wahrscheinlich sowieso schon vorstellen, wie die Antwort der Frage ist, und zwar, wie lässtest du mit deinen Studenten und Studentinnen klicken? Und wie anders als die letzten, was hat sich verändert in den letzten Jahren?
Das ist interessant. Also ich fange mal ein bisschen an von damals, Opa erzählt vom Krieg, von damals zu erzählen, als ich noch in Hannover war. Und dann wurde ich auf einmal, war ich promoviert, hatte einen Doktortitel und alle fingen mich an zu siezen. Und ich so, ey, was soll das? Ja? Nur weil da jetzt so ein Titel steht, heißt es ja nicht, dass ich irgendwie auf drei Wolken höher schwebe. Ja? Und das ist auch eine Sache, die ich jetzt immer konsequent letzten Jahre, auch hier in London ist mir das so wichtig, ich versuche meine Studierenden immer auf Augenhöhe zu treffen. Das kann man natürlich immer nur versuchen. Das ist immer natürlich deren Interpretation, ob die das auch so sehen. Und die erste Sache, die ich sage, wenn ich mit denen das erste Mal zusammensitze, ihr werdet euch sicherlich fragen, wie ihr mich ansprechen sollt. Ja? Ich sage, ich heiße nicht Hey, ich heiße nicht Sir, ich heiße auch nicht Doktor. Ja, das ist ein Titel, nennt mich bitte Stefan. Ja? Mhm. Stefan ist mein Vorname, wir sind in England. Mein oberster Boss, mein Präsident spricht mich mit Vornamen an, ich spreche ihn mit dem Vornamen an. Bitte nutzt den Vornamen Stefan. Und bitte, wenn ihr, natürlich dürft ihr gerne einen Titel, aber das müsst ihr nicht machen. Ne? Und das ist schon mal die erste, kann man sagen, eine Einladung, näher ranzukommen und das nicht als Hierarchie zu sehen. Und dann, ich nehme mir Zeit für meine Studierenden. Ich höre zu, ich stelle Fragen, wenn die mal so kommen, nachher vorlesen, sagen, ich hätte da mal was, ich so toll, erzähl und lade oft ein für mehr Zeit und sage, vielleicht jetzt ein bisschen zu kurz, das jetzt zu besprechen, wollen wir uns noch mal nächste Woche zusammensetzen. Ich schicke dir dann eine E-Mail, weil ich in meinem Kalender Zeit habe. Also Zeit nehmen, zuhören. Und ich erinnere mich immer an was ich mal gehört habe von, kennen viele Zuhörer vielleicht, Bodo Jansen von Upstalsboom. Ich habe das mal in einem seiner Bücher gelesen, wo er gesagt hat, wo fängt richtige Führung an, gute Führung? Am wahren Interesse am Menschen. Und ich habe wirklich Interesse an meinen Studierenden und ich versuche das zu zeigen. Wenn die mich was fragen, das interessiert mich auch wirklich. Und nicht nur so, Gott, ich will jetzt einen Kaffee trinken, ich irgendwie nur in mein Büro zurück mich einschließen. Natürlich nicht. Also, ja, und versuchen, Nähe zu geben. Und damit hoffe ich, dass es klickt. Und das ist der tolle Moment für mich. Und ich sage dir das auch in der Vorlesung. Ich freue mich so darauf, ja, euch in einem Jahr wiederzusehen. Oder in diesem Jahr. Ich so, in einem Jahr steht ihr nämlich auf der Bühne bei der Graduation, kriegt eure Urkunde, werdet euch so freuen. Ihr werdet so stolz sein und ich sitze da und klatsche. Ich klatsche euch zu, ne? Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Und das ist ganz toll. Das ist jetzt gerade passiert im Januar. Und ich habe so viele LinkedIn-Kommentare bekommen, wo man da noch drauf Bezug genommen hat. Ja? Also, das ist ganz einfach. Man muss einfach nur, ja, sich ein bisschen nicht so wichtig. Also, ich bin doch gar nicht wichtig. Ich habe wirklich super Interesse an den Studierenden. Und das macht es halt nah, ne?
Ich wünschte, du wärst mein Professor gewesen, weil vor 25 Jahren, ich hatte auch einige, aber vor 25 Jahren an der Uni Wien oder vor 24 Jahren, da wäre, glaube ich, es undenkbar gewesen, dass ein Professor gesagt hat, du zu mich, sondern da ist es dann Herr Professor Doktor und dann sagen die aber zurück Frau Kollegin. Ne? Also, es ist immer Frau Kollegin Kreindl. Und ich dachte so, okay, gut, das war noch der Modus operandi, die Art und Weise, wie man gearbeitet hat oder sich ansprach. Finde ich gut, was du sagst, die Nähe. Die man herstellt und letztendlich ist ja auch das, was die Führungskraft dann machen sollte, die Nähe herstellen. Es fällt dir, nehme ich an, mit deiner Persönlichkeitsstruktur einfach einfacher als vielleicht anderen. Wie gehen denn Menschen damit um oder was empfiehlst du dann Leuten, wo du sagst, okay, die hast du jetzt in deinen Führungskräfte whatever Leadership Seminaren und du merkst, die sind eigentlich in der Position, weil das, was in vielen Firmen passiert, weil da einfach eine Führungsposition frei wurde und durch Zufall kam dann da einer dahin. Und eigentlich können sie mit Menschen oder sind gar nicht so zugänglich. Was macht man mit diesen Menschen? Weil auch die müssen führen. Wir können nicht alle ersetzen, die so sind wie wir beide.
Ja, und ich glaube, ich war auch nicht immer so. Ich war, und ich würde auch gar nicht sagen, dass ich so extrovertiert bin, wie ich klinge. Am Anfang habe ich da auch wirklich fast ein bisschen Angst vor gehabt, rauszugehen, mich vor 150 Studenten hinzustellen und auf der Bühne zu stehen. Ne? Das ist ein Lernprozess und das ist, man kriegt ja was zurück. Und ich würde den Führungskräften empfehlen, mehr Zeit in andere zu investieren. Genau, was wir eben besprochen haben. Mehr zuzuhören, mehr Fragen zu stellen, und sich zu beobachten, wie andere darauf reagieren. Weil das ist eine Wertschätzung. Wenn ich mir Zeit nehme für dich, Jenny, in all meiner Busyness, ja, ist das ein Zeichen, dass ich mich für dich interessiere. Und Ich interessiere mich daran, wie ich dich unterstützen kann. Ich interessiere mich daran, wie ich dich weiterentwickeln kann. Diese, also wirklich versuchen, in den Austausch zu gehen. Und letztendlich glaube ich, dass es gar nicht so richtig ist, wenn man sagt, wenn ich gar nicht mit Menschen will, dann sollte ich wirklich überlegen, ob ich da richtig bin. Viele merken das auch viel später erst. Und deswegen gibt es jetzt unterschiedliche Karrierewege im Unternehmen. Nämlich neben der Führungskarriere auch dann vielleicht so eine Projektkarriere, eine andere Fachkarriere. Wenn ich gar nicht mit Menschen umgehen will, sollte ich nicht Führungskraft sein. Und das ist natürlich auch eine Frage der Beförderungsstruktur. Nur weil ich gut bin im Sales, werde ich jetzt Head of Sales. Blödsinn. Ja, ich werde Head of Sales, weil ich halt gut mit anderen umgehen kann, andere gut entwickeln kann, weil ich strategische Weitsicht vielleicht habe und was Führung halt ausmacht, in mir gesehen wird. Und nicht, weil ich etwas gut kann.
Jetzt würden einige meiner Kundinnen und Kunden sagen, ja, das klingt alles gut, Herr Professor.
Immer aber, das Theoretische höre ich dann, genau.
Jetzt kommt es aber. In meiner Realität sieht es so aus, dass ich ein Team von 10, 12 Leuten leite, dass ich nebenbei noch 150% quasi selber die Projekte führen muss, dass ich von oben immer Projekte reinkriege noch und mehr Tasks und eigentlich auch nicht selber entscheiden kann. Also das, was Sie sagen, würde ich ja gerne machen, aber ist an der Realität vorbei. Was sagst du diesen Menschen?
Ist nicht. Ausprobieren. Und dass ich 150% machen muss, liegt daran, dass ich noch nicht genug erkundet habe, was für ein Potenzial in meinem Team liegt und was ich delegieren kann. Und ich muss mich halt, ich nutze ganz oft in meinen Trainings ein Beispiel von einem Küchenchef. Ja, der hat immer in der Küche mitgearbeitet, hat immer mitgeschnibbelt und immer gebraten und wie auch immer. Hatte aber dadurch nie Zeit gehabt, sich ums Restaurant zu kümmern und zu gucken, da passen nur 3 Tische hin, wir können das Menü dreimal ändern und wie auch immer, im Sommer Außengastro. Ja? Und in dem Moment, wo ich merke, ich kann dem Team auch mehr vertrauen, ich kann loslassen, die können Aufgaben übernehmen und mein Job ist es eigentlich, das Team zu entwickeln, das Team zu bekräftigen, ja? Nicht so oft Rückfragen zu stellen, ganz teiligere Aufgaben mehr zu übernehmen. Und dadurch Führung in dem Sinne ist dann eine Entlastungsfunktion für mich, indem ich das in mein Team gebe und fürs Team eine Entwicklungsfunktion. Die können an den Aufgaben wachsen, die können sich weiterentwickeln, die können vielleicht auch den nächsten Karriereschritt ausprobieren. Ja, ich muss nicht immer in der Kohlenmine unten mitbuddeln. Ja, das ist nicht meine Aufgabe. Und wenn das meine Aufgabe ist, habe ich eventuell was falsch gemacht. Das reflektieren manche viel zu wenig.
Jetzt ist der schöne Satz, den gibt's in Deutsch nicht. I hear you. Die Schweizer sagen, ich spür dich.
Was sagt denn der Deutsche? Ah ja.
Der Deutsche sagt, aha, ja.
Ja, ja.
Und jetzt kommt wieder aber.
Ja, bitte.
Der Deutsche sagt dann sofort das aber, was ich gerne wiederholen möchte. Ja. nicht in der Kohlenmine mitarbeiten selber und das vielleicht auch die Struktur oder dem Team mehr vertrauen und dann hat aber trotzdem die Führungskraft jetzt oder der Manager, ist eigentlich 2 verschiedene Dinge dann in dem Fall, aber hat dann natürlich auch wieder eine Führungskraft obendran, die sagt, ja, aber du musst mir das bringen, dein Team funktioniert nicht, das Team beklagt sich. Wenn alle Leute, wenn man das Gefühl hat, man sitzt eigentlich auf der Titanic und hat zwar genug Schwimmreifen für alle, aber das ist my only task, sozusagen die Schwimmreifen und die Boote zu verteilen. Aber man kann das Boot eigentlich nicht, hat das Gefühl, man kann es nicht selber vom Sinken abhalten. Ich muss jetzt überlegen, wie die Visualisierung weitergeht.
Nee, ich bin dabei. Ja. Es ist kaltes Wasser um uns rum.
Genau.
Ja.
Kaltes Wasser. Was sagst du dann so einer Führungskraft, um jetzt erstmal zu sagen, okay, wie kriegen wir es doch hin, dass das Boot zumindest länger oder dass wir es an Land ziehen können und wir nicht nur mit dem Retten der Passagiere beschäftigt sind. Weil das ist ja tatsächlich die Führungsrealität, die du ja wahrscheinlich auch sehr, sehr oft erlebst und die, wie ich auch oft erleben muss, leider, dass die würden gerne und auch Leute, die Menschen mögen, würden gerne, aber sie kriegen so viel Druck drauf, dass sie gar nicht wissen, wie sie das eigentliche Problem erstmal lösen oder sich mal rausnehmen können und sagen, stopp, ich repriorisiere, kündige vielleicht andere Leute in meinem Team, setze andere ein. Also ich meine, das ist dann Last Resort. Was
die Frage ist, ist es eine kurzfristige Krise, die wir hier haben, oder ist es ein Business as usual? Wenn das jetzt ein Business as usual ist, dass wir immer nur Firefighting, dass wir immer nur gucken, wo die Rettungsboote sind und immer nur gucken, dass das Schiff gerade nicht sinkt, machen wir was generell falsch. Also die Frage ist, wir müssen dem Team eine langfristige Perspektive geben, müssen dem Team zeigen, zu was es beiträgt. Ja, und der Beitrag kommt von der Strategie, kommt von den Zielen und so weiter. Und je mehr wir dem Team, den Teammitgliedern erklären, zeigen, ja, wie gewisse Handlungen dazu beitragen, dass wir langfristig halt nicht mehr die Schiffe von links nach rechts schieben müssen, ja, dass wir ein Ziel haben. Und vielleicht fange ich nochmal ganz anders an. Gute Führung hat drei Ergebnisse. Wiederum evidenzbasiert. Jetzt sind
wir bei den Trommelwirbel.
Ja, das ist einfach nur, das ist keine Liste. Es ist nur, das sind, was gute Führung als Outcome produziert. Direction, Alignment, Commitment. Also Richtungsgabe, Dinge zusammenbringen, also Abstimmung und, ja, Commitment ist so schwer zu übersetzen, also Motivation schaffen. So. Mhm. Also wenn wir immer nur gucken, dass wir nicht sinken, dann fehlt da was. Das heißt, die Richtungsgabe ist nicht klar. Das heißt, wir haben vielleicht Ziele nicht klar formuliert. Strategie ist nicht klar, ist nicht klar umgesetzt. Die Abstimmung, das Alignment ist nicht klar. Wir haben nicht die richtigen Ressourcen. Wir arbeiten nicht gut zusammen. Wir arbeiten in Silos. Wir und so weiter. Also, das stimmt was nicht. Und das Commitment kommt daher, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt nicht sehen. Ja, hier wird in mich investiert. Ich habe eine Chance, hier auch mal nicht nur mit Schwimmwesten rumzulaufen und so weiter. Also ich würde da einen Schritt zurücknehmen. Die Frage ist natürlich, wie steht's Wasser? Wenn es mir in der Nase steht, dann muss ich erst mal gucken, dass ich die Kosten einspare, dass ich umstrukturiere, was auch immer gemacht werden muss, kurzfristig. Also diese inspirierende Führung ist immer eine mittelfristige bis langfristige Führung. Wenn ich wirklich sinke, kann ich nicht anfangen, mit Weitsicht, Strategie und Mission zu arbeiten. Aber ich kann nicht immer so operieren. Das ist interessant. Ich habe ja meine Case Study erwähnt von Lufthansa. Und die haben halt versucht, über 10 Jahre zu operieren. Man kommt auch voran, wenn man mit Bedrohung und Angst, und dann hatten wir 9-11, dann gab es dann irgendwie Irakkrieg und SARS und was ist da alles. Man kommt auch voran, nur das Unternehmen brennt aus. Ja, man hat dann die Streiks der Piloten, die wir noch bis in die letzten Jahre gesehen haben, kommen aus der Zeit, wo man das Gefühl hat, man hat nicht das bekommen, was man investiert hat, zurückbekommen. Ja, das Unternehmen verliert Energie und Kraft. Ja, das kommt von diesem permanenten Firefighting. Und man muss Perspektiven schaffen. Und wenn man merkt, dass das Team halt nicht sieht, dann ist die Frage halt, nicht, dass das Team ist schuld, sondern das habe ich vergessen zu tun. Habe ich vielleicht nicht klar kommuniziert? Habe ich denen nicht die Freiheiten gegeben? Habe ich denen nicht gezeigt, was sie, wenn sie machen, für einen Erfolg haben damit und so weiter? Sind die empowered genug, wie es hier auch so schön auf Neudeutsch heißt, um den Job zu machen? Und es geht nicht immer im Feuer zu kämpfen, weil dann gehen die besten Leute, das wissen wir auch, da sind wir bei der Forschung, wenn wir in dieser überhitzten Phase sind, ja, sind die Ersten weg, die gut sind. Und man ist auch nicht mehr gut genug auf den Wettbewerb konzentriert, weil man ja eigentlich nur nach unten guckt. Deswegen, Küche ist schön. Stell dir die Küche vor, du bist immer nur am Tomatenschneiden. Da siehst du halt nicht, was da hinten passiert in deiner Küche. Mhm. Wenn das Sinn macht vom Bild.
Ja, ist ein einleuchtendes, absolut gutes Bild, wie ich finde. Und es hat auch wieder die Brücke zwischen akademisch und Praxis. Ja, was wissen wir quasi und was funktioniert und wie sehen wir das in der Praxis? In welcher Industrie hast du oder in welchem beruflichen Kontext hast du die besten Führungskräfte erlebt und in welchem die schlimmsten? In welcher Industrie die schlimmsten? Kann man das pauschalisieren überhaupt? Nein. Kann man nicht.
Ich habe in allen gearbeitet.
Oder welche lädt dazu ein, deiner Meinung nach, schlechte Führungskräfte zu produzieren, leider? Und welche gute?
Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich ist es meine eigene Industrie. Ich finde, Universitäten haben oftmals vielleicht nicht die besten Führungskräfte, aus mehreren Gründen. Weil erstmal, das englische Universitätssystem ist erst seit so 20 Jahren businessorientiert. Das heißt, man hat das gar nicht so richtig gelernt, was es eigentlich heißt, einen Business-Fokus zu haben. Das kam erst mit den Gebühren, das ist eine lange Geschichte. Also hier, ich investiere hier auch viel in Führungsausbildung. Ich bin selbst bei uns in der Universität in Führungsausbildungsprogrammen mit dabei. Es gab es nie. Leute in eine Rolle gebracht, sagen, mach mal. Ne? Mhm. Wo gibt's die? Das ist ganz schwer zu sagen. Also ich habe von klassischen bonusorientierten Unternehmen gearbeitet, die aber alle davon letztendlich abgerückt sind, weil es zu viel Ego-Shooter gebracht hat und damit das Team runtergezogen hat. Also vielleicht im Sales ist ja interessant, Jenny, dass du auch mal deine Erfahrung mit einbringst hier, ob da andere Führungskräfte zu sehen, musst du dir aufpassen.
Ich muss aufpassen.
Aber ich habe wirklich im klassischen Schweizer Bankengewerbe und habe mit Startups gearbeitet. Ich finde, es kommt natürlich alles aus dem Kontext. Und das ist nochmal interessant, wenn man sich Führung anguckt oder auch Mitarbeiter anguckt. Denn alles, was wir sehen, ist ja gelerntes Verhalten. Das heißt, was funktioniert, was nicht funktioniert oder warum jemand jetzt vielleicht auch schwierig ist, das liegt daran, weil die Person hat das gelernt, das funktioniert halt, das wird akzeptiert. Mhm. Und ne? Also daher, natürlich kommt die Führung aus einem gewissen Kontext, in dem wir die Führung gelernt haben, aber ob es irgendwo bessere oder schlechtere gibt, das würde ich nicht so sagen.
Im Sales gibt es für mich auch einen Unterschied zwischen Sales-Führung und Führung. Das ist dann Sales-Führung ist für mich eher so ins Management. Das heißt, du führst ein Team, wie sie besser verkaufen.
Ja. Yeah,
das heißt, genau. Es ist sehr viel mit auch Listen, Struktur, Begleitung. Wie macht er seinen Zeitplan? Welche Fragen stellt er oder sie dann vielleicht auch den Kunden oder Kundin? Auch das muss ich als Führungskraft irgendwo vielleicht auch mitgeben. Vielleicht bin ich da auch Mentor. Ja, weniger Coach, sondern eher Mentor. Und dann hast du natürlich die Führungskräfte, die wirklich auch diesen Führungsaspekt, den Leadership-Aspekt.
Ja.
Im Englischen finde ich das schöner, weil es gibt Management und Leadership, so, da ist es, die das auch haben. Ich glaube, es gibt super Führungskräfte in der Banken, in der Versicherungsbranche, in der Finanzindustrie und es gibt welche, die ich gesehen habe, wo ich sage, da möchte ich selber nicht geführt werden. Ich weiß gar nicht, ich hatte auch ein Team eine Zeit lang, selber, als ich noch fest für eine Bank arbeitete und ich habe, das war mein erstes Team und ich habe wahnsinnig viele Fehler gemacht, weil ich sehr getrieben war von let's be efficient. Lasst uns effizient sein für die Verkäufer und Verkäuferinnen, für die Berater und Beraterinnen, lass uns effiziente Trainingsprogramme entwickeln, die den Profit steigern. Ja, Profit klingt furchtbar. Die
KPIs nach vorne treiben, wie auch immer.
Genau, absolut. Schön. Also ich glaube, der Druck ist ein anderer, aber auch in der Medizinbranche, ich arbeite manchmal mit Ärztinnen und Ärzten zusammen und hatte auch eine Ärztin am Podcast hier. Ich meine, der Druck im OP und um den OP, ich meine, die haben mit, glaube ich, die größten Führungsprobleme auch von Ärzten zu Ärztinnen. Da ist auch sehr Diversity ist noch ein Problem. Wie junge Ärztinnen, die keine Karriere machen können, weil sie wissen eigentlich, ich krieg dann irgendwie Kinder und dann bin ich raus und der andere klettert die Leiter schneller hoch. Und wie du richtig sagst, ich denke, man kann es wahrscheinlich nicht so pauschalisieren, aber ich denke, es gibt Berufsfelder, die doch dazu mehr einladen, diese Reflexion anzubieten und die Chance zu geben, dass Führungskräfte sich reflektieren. Und es gibt Umfelder, die das weniger tun. Und ich glaube, in der Finanzindustrie oder auch in den Versicherungen, aber auch in der Medizin ist die Chance leider Gottes oftmals gar nicht gegeben, dass die Führungskräfte die Möglichkeit haben, so ich gehe zurück, mache einen Schritt zurück und reflektiere mich.
Ist also aber interessant, dass wir viele Industrien jetzt gerade auch wieder fragen nach den, was ich schon gesagt, den bekannten Führungsmethoden, aber halt kontextualisiert für meinetwegen jetzt Medizin oder Banken oder wie auch immer. Die haben erkannt, dass das Traditionelle, wir hauen von oben auf die KPIs drauf, halt nicht funktioniert. Und deswegen sind wir jetzt dabei und gucken uns solche Sachen an, wie kann ich eigentlich besser übersetzen, bessere Narrative nutzen, Beiträge zeigen, wie arbeite ich mit dem Why, ja, besser und nicht nur mit dem What und mit dem How. Wie schaffe ich es halt, Bedeutung, Relevanz aufzuzeigen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen auf die Reise zu. Also ich meine, diese Wahrnehmung ist halt, wenn man das klassische, ich gebe dir jetzt dieses KPI vor, dieses Ziel vor und jetzt hau drauf. Ja, und das ist interessant, das ist, so lernt man ja auch. Ich habe vor garantiert 8, 9 Jahre her mal im MBA-Programm gesessen, unterrichtet. Und da meinte einer der Teilnehmer, meine Führungskraft ist ein richtiges Arschloch. Aber es hilft mir ja nichts. Ja, wenn ich dieses Verhalten in das Team replizieren würde, ja, dann würde dieses Team ausbrennen. Dann würde dieses Team, ja, ich kann ja nicht dieselbe Führung, die ich erfahre, ja, man sollte sie natürlich auch gar nicht erfahren, aber ja, ich habe ja auch dann so eine Art beschützende oder ich bin so eine Art Puffer zwischen dem, was oben passiert und was ich in der Hand habe. Ja. Ich führe ganz anders. Ich führe viel partizipativer, ich gebe mehr ab und so weiter. Und meine Führungskraft erzählt mir mal, ja, da musst du mal durchgreifen, da musst du mal sagen, was ich machen. Dann sag ich mal, ja. Aber die Ergebnisse sprechen ja für sich. Ne? Also ich muss gar nicht, so wie ich manchmal den Druck bekomme, den in der gleichen Art und Weise, in der gleichen Führung Intensität weitergeben. Also erfolgreiche Führung hat für mich auch ganz viel mit, ja, ich zeige halt ein bisschen Gelassenheit in meinem Team auch. Und nehme auch vielleicht die Dinge, die von außen immer so gegengeballert werden, immer mit so einem Quäntchen Salz, heißt es vielleicht, sagt man es auf Deutsch, also hier haben wir ein Pinch of Salt, also ja, okay. Wenn du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, und ich glaube, dass das ein sehr reflektierter Student war und wahrscheinlich ein Student, der in der Erziehung das erlebt hat, dass man einen Schritt zurück machen kann und nicht das weitergeben muss. Und ich glaube, richtig, dafür müssten wir eine andere Podcast-Folge nochmal quasi machen. Eine, und das würde ich auch gerne, machen wir dann Ende des Jahres, die quasi anguckt, geben, weil Menschen neigen ja oft dazu, das, was sie selber erlebt haben, unterbewusst oder bewusst auch weiterzugeben. Und ich glaube, diese Abstraktion zu machen, zu sagen, ich sehe das, aber ich mache es bewusst nicht, egal vielleicht, was für Konsequenzen hat, weil die Führungskraft, die von oben runter hämmert, der muss dir auch erstmal entgegentreten, mit einer gewissen Art von Ego und Selbstsicherheiten zu sagen, nee, so, ich lebe das anders. Und ich glaube, das dauert und es ist eine Weiterentwicklung oder es braucht Mut auch.
Das braucht Mut. Das ist ganz wichtig. Erfolgreiche Führung hat ganz viel mit Mut zu tun. Mutiger sein manchmal. Und das ist interessant. Ich war vor ein paar Monaten hier beim hieß Festival of Higher Education und ging auch um Führung in Universitäten. Und ich habe ganz oft gehört, Führung has to be much more bolder, ja, also größer, bold kann man, ja, so mit Mut übersetzen, aber halt auch
gewagter.
Gewagter ist schön, danke. Ja, gewagt, ne? Ist wunderschön. Gewagter und nicht immer nur eins zu eins das weitergeben, was man eh macht und hört, dann auch mal sagt, lass mal gucken, geht auch anders, wollen wir mal, und ja, mutig sein. Und das ist, ich glaube, das ist auch ein Grund, wenn wir jetzt mal gucken, warum wir vielleicht auch nicht so innovativ sind in der westlichen Welt, wie wir es eigentlich sein wollen. Wir sind oftmals nicht mutig genug, weil ja auch über Jahrzehnte das gute Traditionelle so wunderbar funktioniert hat. Und deswegen haben wir es immer schön weitergemacht und noch ein bisschen dran geschraubt und optimiert und waren nicht so richtig mutig. Und dann kommen die Innovateure links und rechts und von woanders, die vielleicht ein bisschen mutiger sind. Vielleicht werden die aber natürlich auch groß unterstützt von Regierung und so weiter. Und dann gucken wir und sagen, oh, jetzt ist aber zu spät, oder mutig zu sein. Jetzt bin ich auch nicht mehr mutig.
Das Thema Mut bringt mich auf einen anderen Gedanken oder kam mir gerade, als ich dir zuhörte, in Sinn. Es gibt ja so die Annahme auch, dass nicht nur eben die Leadership-Trainer, Faculty von Universitäten etc., so dieses immer wieder Kauen, was wir seit 30 Jahren gemacht haben, und ich, auch wenn es verhebt in vielerlei Hinsicht, sondern eben auch diese Annahme, dass Führungskräfte, Trainer, die Führungskräfte als verweichlichen oder ihnen quasi beibringen, wie sie nur diese Psychological Safety, ein typischer HR-Begriff übrigens,
oder? Höre ich öfter, ja.
Psychological Safety, wie sie das denen beibringen, aber nicht, hey, jetzt mach mal und tu mal.
Oh ja, ich habe das auch schon gehört. Und muss noch ergänzen, wir machen viel zu viel Mindfulness-Training. Wir reden viel zu viel über New Leadership und sollten mal wieder gucken, wie wir, ja, und haben dadurch, noch kurz ergänzt, dadurch Mitarbeitern zu viel Freiheit gegeben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und die nicht mehr aufs Unternehmen gucken, nur noch auf sich selber. Und wie drehen wir das wieder um auf Performance und Innovation?
Das sind so die Aussagen, die du hörst.
Und ich würde sagen, ich habe darüber nachgedacht, ich habe es auch neulich erst gehört, in der Software heißt es, glaube ich, Anwendungsfehler. Ich glaube, das ist das, was wir, und das ist vielleicht ein Vorwurf, den wir uns stellen müssen, aber vielleicht dann auch in der Umsetzung über, was immer es für Prozesse sind, über HR, die individuelle Führungskraft und so weiter. Ja, weil die Themen, was ich vorhin schon hatte, die Themen funktionieren. Wir wissen, wir nehmen uns die inspirierende Führung oder auch genannt die transformationale Führung. Gut, die wurde 76 das erste Mal aus der Literatur, nicht wissenschaftlichen Literatur, in die wissenschaftliche gebracht. Und seitdem halt, was weiß ich, in Tausenden von Studien erforscht. Wir wissen, es gibt eine Studie aus St. Gallen, dass diese Führung, ich habe es jetzt nicht vor Augen, aber ich versuche es zu zitieren, 20% höhere Mitarbeiterbindung schafft, 30% höhere Kundenorientierung, auch nochmal 20-25% höhere Unternehmensperformance und das Stressempfinden um fast 50% reduziert. Wir wissen das einfach. So.
Wenn du Mindfulness und solche
wenn
Dinge.
Wenn man inspirierend führt, ja. Wir wissen, das funktioniert. Die Frage ist natürlich nachher, wenn wir das um oder nicht umsetzen. Ja, wir gehen in ein Seminar rein, wir machen vielleicht 2 Tage, wir trainieren was, wir probieren was aus und das ist genauso wieder wie mit diesem Fitnessstudio. Du hast die Einführung, dann steht da jemand mit so einem Muskelshirt und zeigt dir, wie alles funktioniert und dann probierst du es auch mal aus und dann wirst du alleine gelassen.
Und musst andere auch noch anweisen, wie sie es machen.
Genau, dann musst du anderen noch sagen, pass mal auf, Leute, ich war im Fitnessstudio.
Ich habe es jetzt gelernt, jetzt bin ich Instructor.
Ich kann euch jetzt auf Instructor, ich habe jetzt ein neues Shirt, wo drauf steht Instructor. Jetzt sage ich euch, wie es geht. Und ich glaube, das hat sich auch jetzt in den letzten Jahren geändert, dass wir viel mehr von diesen Einzelevents von der Führung gehen auf einen Prozess.
Ja, auf und eine sagen, Begleitung.
Okay, genau, wir begleiten euch. Und wir machen auch ganz viel mehr dieses Experiential Learning, also dieses, da fehlt mir das deutsche Wort wieder für, vielleicht fasst du da eins. Ja.
Experimentelles Lernen.
Viel mehr ausprobiert. Ja. Man geht, ja, wahrscheinlich heißt es so, ja. Man geht also in eine, ne, man nimmt sich einen Fall vor, man probiert Sachen mit anderen aus, ja, gibt sich gegenseitig Feedback und oftmals auch, haben wir auch schon über Jahre hinweg sowas wie Lerntagebücher genutzt und so weiter. Mhm. Vielleicht müssen wir ein bisschen weiter und machen auch konkrete Actionpläne für uns. Und so wirklich in einen unterstützten Entwicklungsprozess zu kommen. Ja. Und nicht nur in so ein Feuerwerk der Führung. Und dann, jetzt machen wir alle selber. Ja?
Aber was hat das dann mit eben diesem Mindfulness und dieser Kritik auch zu tun, die da ja durchschwingt, durchaus eben, dass Führungskräfte heutzutage, dass eben diese 100. Mindfulness und Meditation und was bringt es und wir atmen uns alle frei, Seminare. Ist es das? Ist das die Antwort, dass du sagst, dass das passiert, weil Leute eben einen Tag einen Kurs machen, eigentlich keine Ahnung haben, sich das rausnehmen, wo sie vielleicht selber kurz getriggert werden und dann sollen sie es weitergeben, anstatt dass wir sie begleiten und sagen, wie hilft jetzt tatsächlich ein Resilienztraining oder Mindfulness, aber eben als Teil eines ganzen Prozesses?
Genau. Und ich meine, auch dieses Verständnis, mit dem ich immer beginne und sage, Führung ist dafür da, dass wir Verhalten, wir wollen mit Führung das Verhalten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verändern, um Ziele im Unternehmen besser zu erreichen. Wenn man nett sein will, sollte man lieber Eis verkaufen und nicht Führungskraft sein. Ja? Und auch diesen Prozess nochmal durchzugehen, sagen, na klar ist man auch als Führungskraft nett, aber alles, was wir machen, Resilienztraining, wir reden, was weiß ich, über Mindfulness und wie wir über Mindfulness vielleicht eine Offenheit für Themen schaffen oder ein Bewusstsein auch für Verhalten schafft. Das machen wir mit dem Ziel, das Verhalten so zu ändern, um die Ziele besser zu erreichen. Wir machen das nicht, weil es gerade hip oder trendy ist oder irgendwas. Wir haben einfach neue Instrumente in dem Falle, Mindfulness kam ein bisschen später in die Diskussion als inspirierende Führung, gefunden, von denen wir auch wiederum wissen, dass sie funktionieren, wenn sie richtig angewendet werden. Ja. Und natürlich, das habe ich auch beobachtet, das ist, glaube ich, ein Vorwurf an uns, gehen wir in vielen Unternehmen zu schnell 3 Etagen höher und sagen, pass auf, ihr braucht ein Resilienztraining. Ja. Haben aber oftmals nicht angefangen zu gucken, wissen die eigentlich, wie man Vertrauen aufbaut und Feedback gibt oder sowas? So, was früher mal dieser Führung mit Zielen, MBO, transaktionalen Führung, das ist oftmals so, ja, das kennen die, das ist auch schon ein bisschen ordentlich angestaubt, aber ich hatte letzte Woche ein Training gehabt, ein internes, und da habe ich mit Führungskräften gesprochen über Feedback, schwere Gespräche führen und Vertrauen aufbauen. Ich meine, das war so geil. dass man eine Nachricht so sandwichen so. Eigentlich dachte ich, das weiß man. Ne?
Ja, ja, ist wie zuhören, oder?
Wie zuhören.
Und sie unterbrach dich. Wie zuhören. Genau, wie richtig zuhören. Auch das, wir denken immer, wir zuhören. Offene Fragen finde ich auch geil. Ich stelle eine offene Frage. Oh, ist das altmodisch, aber keiner kann's.
Genau, richtig, richtig, richtig. Und das sind so Sachen, glaube ich, und das ist ein Vorwurf an uns, vielleicht vom Packaging her, dass wir oftmals sagen, okay, das ist so gerade auch, gut, die gucken ja auch alle auf LinkedIn, die ganzen HRler und wer auch immer, L&D-Manager, und sagen, brauchen wir ein bisschen was Neues. Da sind wir bei dem Thema, ich will erst Neues, ich will den letzten heißen Scheiß haben und ich will was, ich habe gehört, Mindfulness ist gerade richtig cool, macht mal was dazu. Und dann machen wir das auch, aber wir haben an dem Fundament noch nicht gut genug gearbeitet. Mhm. Und es ist interessant und jedes Jahr überlege ich dir, oh, ich habe keine Lust mehr drauf, weil es muss auch sowas von langweilig für einige klingen, situative Führung. Dann sitze ich aber in so einem Entry-Level-Management-Programm und die saugen das auf, weil die das erste Mal wirklich was, ein Tool an die Hand kriegen, wie man mit Unterschiedlichkeit in den Teams arbeiten kann. Das erste Mal, dass die wirklich jemanden haben, der mit ihnen reflektiert, wie führe ich eigentlich einen High-Performer? Was mache ich mit jemandem, der einen guten Job macht, aber irgendwie nicht darüber hinaus? Und deswegen, das ist diese Basis, an der, glaube ich, arbeiten wir nicht stark genug und springen ganz oft vom 10-Meter-Brett und klatschen auf, wenn wir mal mit einem Einer und Dreier anfangen könnten.
Das ist genau das, was wir eingehend gesagt haben und das unterscheidet meines Erachtens nach auch gute Führungscoaches, Expertinnen, Experten, wie sie auch alle sich nennen mögen, von Leuten, die eben auf den Zug aufspringen oder sagen, ach, ich habe das mal selber erfahren, einen schlechten Dings und jetzt mache ich ein Kürsli, wie man hier sagt, weil die springen dann auf den Zug auf und nennen es dann New Work Leadership oder was auch immer oder die ganzen Sachen und machen nur das 10-Meter-Brett, anstatt zu sagen, die Basis, Leute, wir können das schon machen. Wir können auch experimentieren, wir können uns in den Kreis stellen, wir können uns alle von mir aus nackt ausziehen und ums Haus laufen, wenn ihr das haben wolltet. Lasst uns mal gucken, wie hören die überhaupt zu? Wie reden die? Wie sind die situativ, die Führungskräfte? Genau. Und ich denke, das macht den Unterschied. Und das ist auch eine Unterscheidung zwischen vielleicht für Leute, die das jetzt hören, unseren Podcast und sagen, okay, wie finde ich denn raus, ob einer ein guter Führungskräftetrainer ist oder nicht? Man findet es raus, indem man sich mit den Leuten unterhält und die einem sagen, lass uns mal angucken, wie funktioniert die Basis überhaupt in eurem Unternehmen?
Also einen guten Coach würde ich mir immer empfehlen lassen. Und dann geht es sich darum, dass man von beiden Seiten erkennt, ob das passt. Und einen guten Coach erkenne ich daran, dass ein guter Coach zuhört und zwar aktiv zuhört, um zu verstehen und nicht zuhören, um zu warten, wann die Pause kommt und ich endlich mal ein Rezeptbuch verkaufen kann.
Meine Tools, meine Toolbox.
Meine Toolbox.
Werkzeugkasten.
Genau, also, und dann ist die Frage, was man für einen Coach sucht, ob man wirklich problemorientiert gerade eine Situation hat und wirklich mehr so in so ein Spiegelbild braucht oder jemanden hat, der einen so langfristig durch Themen im Unternehmen zieht und in die Entwicklungsperspektiven hilft, die zu finden und die zu durchleuchten. Ich habe alles gemacht, ja, auch dieses kurzfristige Transfercoachen, um zu sagen, wie kann ich eigentlich jetzt ein Thema, was ich eigentlich total cool fand im Workshop, jetzt auch umsetzen. Ja? Also dieses jetzt wieder bei dem Fitnessstudio-Bild, sorry dafür, aber jemanden, der wirklich mit dir an der Maschine steht und sagt, so, jetzt guck mal, nee, halt dich mal gerade und Schultern, ne, gestreckt. Aber auch jemanden, den man dann haben kann, sagt, jetzt mach mal einen langfristigen Entwicklungsplan. Das sind ja ganz unterschiedliche Coach-Arten, die man dann hat, ne, und das muss man auch erstmal vorher erkennen, was man braucht, oder der Coach, die Coachin hilft einem dabei, zu erkennen, was man eigentlich braucht.
Mhm. Ja. Ich habe eine letzte Frage, wie du etwas...
Schon?
Ja, eine. Ich könnte mich mit dir Stunden unterhalten.
Bitte.
Aber ich habe eine Sache, die ich gerne noch mit jemandem, vor allen Dingen, der eben so pragmatische Ansätze hat, wie ich das sehr schön finde, praxisorientiert. Ich habe neulich auf Instagram einen Videoausschnitt gesehen von Lumley. Wie heißt sie, die Schauspielerin? Das muss ich sonst googeln. Eine der berühmtesten englischen Schauspielerinnen.
Da jetzt google ich schnell. Den schwierigen Punkt bei mir. Ich guck, bin also mit Fernsehfolgen, Filmen.
Joanna Lumley. Joanna Lumley.
Hilf mir.
Und eine wunderbare englische Schauspielerin. Mhm. Du wirst sie wahrscheinlich, wenn du sie googelst, das sehen. Und sie hat in einem Podcast oder Interview, hat man sie gefragt, was sie denn von Self-Exploration hält.
Ja. Yeah.
Diese Self-Reflection. Und dann sagt sie nothing. Und dann hat, fand ich sehr schön. Und dann gibt sie auch eine Begründung. Also am Schluss macht sie dann den schönen, schöne Metapher und sagt, sie ist so flach wie eine Pfütze. Insofern ist das für sie einfach auch keine Option. Aber sie gibt dazu auch eine Antwort oder eine Erklärung, warum. Und sie sagt, weil wir leben in einer Welt quasi, die sich nur noch um Self-Reflection, Self-Exploration, ich denke über mich nach, wie atme ich, wie fühle ich mich, so wie spürst du dich heute, oder in der Gestalttherapie würde man ja sagen, was ist für dich heute figural, ja. Und sie sagt, das hält einen davon ab, das Leben ist zu kurz, weil es hält einen davon ab, den Moment zu leben und außen eigentlich das Außen zu sehen und wahrzunehmen. Und das fand ich sehr schön, wollte aber von dir wissen, wie deine Sicht da drauf ist.
Es muss immer zu dir passen. Ne? Und viele Sachen gehen in so ein leichtes, und das ist jetzt vielleicht Stereotyp zu sagen, ins Esoterische über. Ja? Ja. Was für eine Farbe bin ich? Wie und so. Das ist auch nichts, mit dem ich mich letztendlich gut identifizieren kann. Aber was ich ganz wertvoll finde, das ist für mich Reflexion, ist, ich habe einen Tag gehabt, ich habe ein Meeting gehabt, setze mich hinter und sage, Scheiße, ich hätte es eigentlich anders machen sollen. Eigentlich habe ich genau diesen Punkt nicht rübergekriegt. Und ich habe genau gesehen, die hat mich untergebuttert. Ja? Und mich hinzusetzen und sagen, was hat nicht funktioniert? Wo habe ich? Ne? Also dieses Vermögen aufzubauen, diese Fähigkeiten, ne? Um sich nicht selber zu belügen und zu sagen, ja, war schon gut genug, ja, war schon okay. Vielleicht war es ja auch okay. Aber dieses, ne, weil man will ja, ich will, gerne mich, ja weiterentwickeln. Und ich kann das eigentlich nur, wenn ich mich hinsetze, erstmal ehrlich zu mir selber bin, mich selbst beobachte und dann aber auch, und da muss ich gar nicht großartig Gesprächskreise aufbauen, in der normalen Konversation ja höre mit anderen und sage, ich glaube, ich habe Jenny heute nicht mitgekriegt auf dem Thema, ne? Puh, an was hat's gelegen? Ja, vielleicht können wir mal drüber reden, oder ist und das ist für mich Reflexion, ne? Und wenn ich mich nicht gut fühle, weiß ich das eh. Das hat jetzt irgendwie für mich nicht unbedingt den größten Reflexionsanteil. Für mich geht's eigentlich eher, glaube ich, das ist richtig, das formuliert, um eine Verhaltensreflexion.
Ja, situativ Verhaltensreflexion.
Und situative Verhaltensreflexion, aber auch um mal zu gucken, das ist ja auch vieles ja auch nonverbale Kommunikation. Ja, wie sehe ich eigentlich heute aus? Aber jetzt auch nicht wieder rum nach dem Motto, wie geht's mir und wie fühle ich mich, sondern habe ich einen scheiß Tag gehabt und laufe nur mit so einer richtigen miesen Miene durch die Gegend. Das merken ja auch, dass da hat ja ein Signal in mein Team rein und andere. Und das ist für mich auch eine Reflexion. Mhm. Eine schlechte also Nachricht.
Nicht um sich selber drehen die ganze Zeit, sondern eher situativ. Situative Führung, situativ zu sagen, wie war die Situation heute? Wie sieht's aus konkret? Was könnte ich
anders machen? Das ist für mich Spiegel um mich rum haben, mich selber sehen und aber auch, dass ich Hilfe habe von anderen. Bis zum 360-Grad-Feedback, das ich eigentlich nicht so sehr mag, zu helfen, sich besser zu erkennen.
Warum magst du das nicht?
300, the famous 360 Feedback. Ja, im Klassischen wird man am Ende immer so drauf, also als Bewertender, immer irgendwas Negatives zu sehen.
Ja,
an welchen drei Punkten muss ich eigentlich Jenny noch verbessern?
Ja.
Und dann ist man am Ende, endet man immer, das ist im Feedback schlecht, auf einer negativen Note. Mhm. Und das finde ich, und manchmal sucht man was. Eigentlich mag ich die ganz gerne, aber jetzt muss ich noch drei Punkte finden. Ja? Und das ist dann, ja.
Ich fand das wunderbar. Es war eine schnelllebige, etwas mehr als eine Stunde. Ich hoffe, du hast es auch so empfunden.
Auf jeden Fall. Es war schön.
Das solltest du jetzt auch anderes sagen.
Nein, das war wirklich schön. Ich bin ja ehrlich.
Ich danke dir und wünsche dir einen schönen, schönen Tag. Es hat mich sehr gefreut. Liebe Grüße nach Norden.
Schöne Grüße in die Schweiz und mach's gut.
Danke dir. Dies war eine weitere Folge von Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, einfach followen und wieder einschalten. Immer dienstags. Let's make it click.